Der Hasbi Kaffeeklatsch.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und wer jetzt die letzten Podcasts gehört hat mit Sebastian und mir, hat vielleicht mitbekommen, dass Sebastian des Öfteren gesagt hat, dass es ein ganz wichtiges Instrument gibt im Online-Marketing, im KI, im ganzen Leben. Und da wollen wir heute drauf eingehen. Herzlich willkommen, lieber Sebastian.
Ja, ich bin sehr gespannt, was das für ein Tool ist, über das wir gleich sprechen werden.
Also ich muss dazu sagen, Sebastian hat es bei mir heute auch schon des Öfteren gesagt und es hat ein Stückchen gedauert, ehe ich es verstanden habe und danach habe ich erstmal einen Lachkrampf gekriegt. Dieses Tool hat jeder, es ist kostenfrei.
Mhm, Open Source.
Genau.
Jeder kann es weiterentwickeln.
Ja, wir haben es an dem Körper.
Ja, nur die Bedienungsanleitung fehlt halt leistens. Wir wissen es nicht, wie es funktioniert.
Ja.
Wir müssen das ausprobieren.
Und jeder nutzt davon nur ein paar Prozent.
Ja, und immer weniger.
Ja.
Weil wir nach Tools suchen, die uns davon befreien.
Genau. Um was handelt es sich, Sebastian? Lüfte das Geheimnis.
Das Geheimnis? Also das ist ja wirklich so, um nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzugehen. Ich werde regelmäßig gefragt, Sebastian, was ist eigentlich das beste Tool für? Was ist dein Lieblingstool im Bereich XY? Und ich gebe immer dieselbe Antwort, weil es ist immer dieses Tool. Weil Menschen haben so diese Angewohnheit, immer mehr abzugeben, mal böse gesagt, immer fauler zu werden, immer mehr irgendwelchen Technologien und Systemen und Tools zu vertrauen, um sich selber zu entlasten, weil sie total überfordert sind mit all dem, was jeden Tag passiert. Wenn ich einen Vortrag halte, fast immer male ich diese Kurve auf. Da haben wir oft da quasi, ist jetzt schwer, das in einem Podcast zu erklären, ich probiere es trotzdem, Koordinatensystem, XY-Achse. Die eine Kurve geht von quasi ganz oben, langsam im Verlauf der X-Achse runter, also ist quasi eine fallende Kurve. Und dann gibt es eine zweite, die ist dem entgegengesetzt. Also fängt so ein bisschen beim Nullpunkt an und entwickelt sich nach oben, wie wir es gerne an der Börse sehen würden. Mhm. Und die Kurve, die nach oben geht, das ist die Anzahl der Werbebotschaften pro Tag, pro Person. Mhm. Die Kurve, die nach unten geht, das ist unsere Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Das Interessante ist, es gibt so einen Schnittpunkt, wo diese beiden Kurven sich kreuzen. Und tatsächlich ist es eine Studie, die wirklich existiert, kann man googeln. Es wurden zwei Zeitpunkte ausgewertet. Einmal den Zeitpunkt 1900 und einmal den Zeitpunkt 2020. Jetzt darfst du, liebe Christina, mal raten, wie viele Werbebotschaften pro Tag gab es denn so pro Person um 1900? Jetzt brauchen wir so Musik im Hintergrund.
Ja.
Din, 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 din. So, du musst was sagen.
Ich muss was sagen. Eine Zahl, ne?
Mhm.
Ist Fernsehen mit drin?
1900. Was für Möglichkeiten der Werbung gab es da? Und wie viele Kontakte mit Werbung hatte eine Person pro Tag?
15.
Hey, du bist ziemlich gut. Es ist tatsächlich 15.
Woher weißt du das?
So. Okay. Dann, gleiche Frage. Jahr 2020. Wie viele Werbebotschaften pro Tag, pro Person wurden wahrgenommen?
2020.
Genau, im Jahr 2020. Also knapp 100 Jahre später.
Ich würde sagen, so locker um die 200 bis 300.
200 bis 300, das ist, jetzt bräuchte so eine Tröte.
Falsch.
Falsch, es sind tatsächlich 15.000.
Nein!
Das musst du dir vorstellen, im Jahr 1900 haben Menschen noch alles gelesen, was sie lesen konnten. Da wurde die Zeitung vom ersten Wort bis zum letzten Wort gelesen.
Ja.
Weil sie die Zeit hatten, weil sie nicht viele andere Möglichkeiten hatten. Da gab es die Zeitung, die wurde jeden Tag von Artikel 1 bis Anzeige am Schluss komplett durchgelesen. Da gab es noch die Litfaßsäule und da gab es vielleicht noch irgendwie eine Marke irgendwie auf der Jeans hinten drauf, die wahrgenommen wurde. 15 Mal Kontakt mit einer Marke im Jahr 1900. 2020 15.000, wo wir lose überschüttet werden von Werbeformen aller Art und damit mega überfordert sind. Also es gab diesen Schnittpunkt in den 70er Jahren, das war so die Hochkonjunktur der Werbeagenturen, weil sie damals festgestellt haben, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie eben Marken zu Gesicht bekommen. Und das war zu einer Zeit, als es tatsächlich ausgewogen war, als die Aufmerksamkeitsspanne genau dafür ausgereicht hat, all die Marken wahrzunehmen, die so gezeigt wurden. So, und seit den 70er Jahren geht es krass auseinander. Also unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt von Jahr zu Jahr im Schnitt und die Anzahl der Werbebotschaften nimmt zu, Jahr pro Jahr. In meiner Theorie, die ist nicht bestätigt, ist meine eigene, ist das so die Ursache für ganz, ganz viele gesellschaftliche Krankheiten, die wir so haben. Also Burnout und all diese Sachen. Und ist auch der Grund dafür, warum wir relativ viel Geld dafür ausgeben, um uns wieder zu erholen davon. Also mit Meditation beschäftigen, mit irgendwelchen Achtsamkeitsthemen, warum wir Yoga machen müssen, weil wir unsere Aufmerksamkeit wieder zurückholen müssen auf den Moment, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Und das war eben bis in den 70er Jahren einfach nicht nötig. Deswegen gab es diese ganze Industrie mit Yoga, Meditation damals nicht in der Breite, wie wir es heute haben. Damals war uns quasi langweilig, übertrieben gesagt, und wir haben alles aufgenommen, was wir aufnehmen konnten. Heute muss unser Kopf alles ausfiltern, was da ist, um das Wichtige zu erkennen. So, das ist der Grund dafür, warum wir heute nach ganz vielen Tools suchen, die uns beim Ausfiltern helfen, die uns dabei helfen, Aufgaben zu übernehmen, die uns beim Denken unterstützen sollen. Das Problem ist, dass wir uns damit von ganz vielen Dingen abhängig machen, die das Denken für uns übernehmen. Die Qualität von Zeitungen hat sich sehr verändert. Wenn wir 1900 eine Zeitung anschauen und eine Zeitung heute anschauen, vor allem auch die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands anschauen, dann ist die Überschrift heute eine andere, als sie damals gewesen ist. Heißt, wir vertrauen darauf, dass die Herrschaften, die diese Zeitungen herstellen, gut mit der Art und Weise, wie wir denken, umgehen, weil wir ihnen vertrauen. Wir hinterfragen das in allermeisten Fällen gar nicht, weil wir auch dazu gar nicht in der Lage sind, weil wir komplett überlastet sind. Und jetzt wird, glaube ich, relativ klar, von welchem Tool ich rede, was so das beste Tool ist, mein Lieblingstool ist, das, was jeder Open Source zur Verfügung hat, was wir eben meistens nicht benutzen, weil wir die Bedienungsanleitung nicht kennen. Das ist das, was wir zwischen unseren Ohren den ganzen Tag mit uns spazieren tragen und was eben mega überfordert ist, weil wir da ganz viel Zeug reinlassen, was uns eben mega überfordert. Und das Spannende ist, alle stürzen sich auf die Tools. Als wir in dem KI-Podcast darüber gesprochen haben, ist es ganz klar, der Podcast, wo wir über die operative Anwendung von KI reden, das ist das, was Sie hören wollen. Das ist das, was Sie sehen wollen. Du hast mir vorhin erzählt, dass du total positives Feedback bekommen hast auf diesen Kurs von wegen, wie setzen wir Social Media richtig ein. Leute wollen die Tools kennenlernen, weil sie Angst haben, mehr Energie mit Denken zu verschwenden, in Anführungszeichen, ohne dass Denken eine Verschwendung wäre. Das wird uns nur suggeriert, weil wir immer weniger Aufmerksamkeit übrig haben. Das heißt, wenn wir es schaffen, unser Hirn, was das beste Tool ist, mehr wieder zurückzuerobern für uns selber, also ganz viele Sachen von vornherein ausblenden, indem wir eben Dinge nicht konsumieren, die uns jeden Tag geboten werden, indem wir Mitteilungen auf dem Handy ausschalten, indem wir dafür sorgen, dass uns Apps eben nicht stören und wir nur die Inhalte zu sehen kriegen, die uns auch interessieren, dann erholen wir unser Gehirn auf ganz normale Art und Weise und wir erobern uns wieder die Aufmerksamkeit zurück, die wir brauchen, um dann mit den Tools wirklich richtig gut umgehen zu können.
Wie setzt du das bei dir im Alltag um?
Dass ich ganz, ganz viel Zeit für mich reserviere. Also für mich ist jeder Freitag ein Tag, da steht ein Termin im Kalender, der heißt nix. Und da ist ein Tag, wo nichts geplant ist. Heißt nicht, dass ich da nichts mache, ich habe nichts geplant. Ich setze mich morgens meistens ins Café, mache so ein bisschen meine Morgenroutine und fühle so mich rein, wie geht's mir denn heute? Und mache dann Sachen, nach denen mir gerade ist. Also ein Buch lesen, dann ein paar Notizen zu machen. Oder auch Buchhaltung machen, wenn ich gerade das Gefühl habe, hier habe ich Lust dazu, liegt da rum, ist nötig, dann mache ich das. Und ich habe ein viel besseres Gefühl, solche Aufgaben zu erledigen, wenn ich Zeit dafür habe, als wenn ich sie mache, weil es im Kalender steht. Und quasi den Druck spüre, ich muss sie jetzt erledigen. Das sind so Dinge. Dann habe ich tatsächlich Apps auf dem Handy. OneSec ist so das Beste, was mir letztes Jahr begegnet ist, wo ich, wenn ich auf den Facebook-Button drücke, dann öffnet sich OneSec. Und ich muss erst einmal langsam einatmen und einmal langsam ausatmen. Dann werde ich gefragt, willst du Facebook wirklich öffnen? Dann kann ich schon mal überlegen, eigentlich nicht. Ich habe das nur gemacht, weil mir gerade langweilig war, weil ich, keine Ahnung, mich ablenken wollte oder irgendwo, aus irgendwelchen Gründen ich da drauf klicken wollte, aus Gewohnheit. Aber ich wollte eigentlich gar nicht. Dann kann ich sagen, nein. Oder wenn ich sage, ja, will ich, dann muss ich begründen, warum. Dann fragt mich die App, warum machst du das gerade? Ist ja langweilig, musst du es aus Businessgründen tun? Was auch immer, dann wähle ich das aus und kriege hinter eine Auswertung, wie viel Zeit ich gespart habe, dadurch, dass ich hier auf Nein geklickt habe. Und das ist total faszinierend gewesen. Ich habe das für sämtliche Social-Media-Apps gemacht, habe den Vorteil, dass mein Team für mich meine ganzen Postings übernimmt. Das heißt, es gibt für mich jetzt gar keinen zwingenden Grund.
Das wäre jetzt die Frage gewesen, wie machst du das im beruflichen Kontext? Weil du postest ja relativ, also du postest regelmäßig und auch deine Storys sind regelmäßig zu sehen.
Letztes Jahr habe ich keine Stories gemacht. Ich habe August und September keine Stories gemacht, aus diesem Grund. Meine Postings macht mein Team. Also damit bin ich tatsächlich komplett raus. Und habe mir diese 2 Monate genommen und habe ja eine fast 100%ige Auszeit von Social Media gehabt, um hinterher gemerkt zu haben, ich brauche es ja gar nicht. Habe mit den Stories angefangen und habe dann auch im Januar dieses Jahr meinen Instagram-Account dicht gemacht mit meinen fast 10.000 Followern und einen neuen aufgemacht. Vorher habe ich vielleicht, ich weiß gar nicht, 800 Leuten gefolgt, Inhalte bekommen von 800 Menschen. Jetzt folge ich, ich weiß gar nicht genau, 30. Also nur denen, die wirklich relevant für mich sind. Das heißt, ich sehe auf Instagram wirklich auch nur noch die Inhalte, die mir einen Mehrwert bieten. Und habe auch nur noch 200 Follower, denen ich einen Mehrwert biete.
Und jetzt kommt die Frage, die jetzt sofort im Business-Kontext hochgekommen ist. Du, durch dein Instagram und Facebook existierst du ja auch mit deinem Geschäft. Mhm. Wie kriegst du das für dich überein, dass du dann sagst, du minimierst die komplette Zeit und du machst deinen Account zu mit 10.000 und also irgendwie beißt sich das gerade. Also ich weiß, wie du es meinst, aber im Business-Kontext sagt man ja immer höher, schneller, weiter. Und du machst komplett Gegenteil.
Ich mag das, das Gegenteil zu machen von Dingen. Ja, frag dich mal, warum machen das denn die Menschen größer, schneller, weiter? Also ich habe für mich auch entschieden, letztes Jahr schon, ich strebe nicht an, mit meinem Unternehmen zu wachsen, um mehr Umsatz zu machen, sondern ich strebe Wachstum meinem Unternehmen an, um mehr Zeit zu gewinnen für mich. Ich habe letztes Jahr meine kompletten operativen Aufgaben, also fast alle, delegiert, habe mein Team ausgebaut, hat mich viel Geld gekostet. Ich habe meine Preise aber auch erhöht und so weiter, um jetzt ganz viel Zeit zu gewinnen, um heute hier sein zu können. Und trotzdem weiß ich, laufen jetzt irgendwie 7 Kundenprojekte parallel, die auch ein bisschen kritisch sind, aber ich vertraue drauf, das geht. Ich war jetzt gerade 2 Wochen unterwegs, eine Woche in Italien, eine Woche in Frankreich und war quasi nicht erreichbar und weiß, das geht. Und es lohnt sich für mich, diese Zeit zu gewinnen, also diese Lebensqualität zu gewinnen, mit entsprechenden Kosten für die Menschen, die jetzt quasi für mich arbeiten und habe nicht das Ziel, größer, schneller, weiter im Sinne von mehr Umsatz, mehr Gewinn oder mehr Reichweite.
Was ist dein Ziel?
Mehr Lebensqualität. Mehr Zeit. Okay. Für mich persönlich. Und das läuft ganz gut. Also wie gesagt, jeder Freitag, der ist bei mir frei. Ich versuche das, das kriege ich tatsächlich nicht jede Woche hin, 3-mal die Woche während der Arbeitszeit ins Fitnessstudio zu gehen für 3 Stunden. Weil für mich das ganz klar Arbeitszeit ist, weil ich bin meine wichtigste Ressource.
Ein schlechtes Gewissen, wenn ich donnerstags zum Schwimmen gehe und es ist 9:30 bis 9:30. Ich so denke, eigentlich bist du um 8 sonst im Büro.
Dann mach doch mal das Gegenteil. Also ganz ernsthaft, ich bin für mich die wichtigste Ressource in meinem Unternehmen. Wenn es mir nicht gut geht, dann führt das dazu, dass meinem Unternehmen nicht gut geht. Das hatte ich schon. Das hatte ich vor 3 Jahren, als Corona losging und ich mich komplett in so eine Negativspirale reingearbeitet habe. Mir ging es nicht gut. Und das war der Grund dafür, dass meine Umsätze runtergingen. Nicht die Krise. Ich habe das recht schnell kapiert. Das war Anfang 2021. Habe vieles verändert. Und dann ging es auch sehr schnell wieder hoch, obwohl wir noch mitten in dieser Krise gesteckt haben. Und ja, ich kann nur sagen, das lohnt sich extrem. Also es ist nicht umsonst so, auch an der Börse, dass wir nicht so handeln sollten, wie unsere Emotionen das sagen. Viel kaufen, wenn der Preis ganz oben ist und viel verkaufen, wenn der ganz unten ist. Sondern das Aushalten, wenn wir viele Aktien haben und der Preis ist ganz unten, dann eben nicht zu verkaufen, sondern dann zu kaufen. In der Hoffnung, wenn wir dann einschätzen können, dass es auch so sein könnte, dass der Kurs hochgeht und wir es dann verkaufen können. Und das ist so eine Denkweise, die ich in möglichst viele Lebensbereiche übertrage tatsächlich.
Was hast du gemacht, um die Wende dahin zu kriegen?
Ich habe mich dahin gezwungen. Also es ist ja nicht so, dass ich einfach entscheide, ich mache meinen Instagram-Account zu, den ich seit 12 Jahren aufgebaut habe, mit eben 10.000 Leuten. Ist ja auch ein Ego-Thema irgendwo. Ja, ich habe festgestellt, ich erreiche überhaupt nicht mehr die Menschen, die mich wirklich interessieren. Also die Quote der Interaktion ist extrem zurückgegangen, weil ich vor ein paar Jahren meine Themen verändert habe. Also bis, wann war das, 2018, 2019 habe ich fast ausschließlich Marketing-Content gepostet. Anleitungen, Checklisten, so geht das und das und das. Habe krasse Interaktionsraten gehabt, also mehrere hundert Likes und so weiter. Mhm. Lässt sich alles nachvollziehen, weil der Account ist ja noch online, wird nur nicht mehr mit neuen Inhalten bespielt. Das hat sofort nachgelassen, als ich angefangen habe, über Mindset-Themen zu schreiben, über Philosophie und wie ich die Welt sehe. Mhm. Habe aber gemerkt, das ist ein Thema, was für meine Kunden viel relevanter ist und was viel mehr Raum eingenommen hat. Und damit gingen meine Interaktionsraten extrem schnell runter, also super schnell runter und auch sehr, sehr tief runter. Und ja, dann hat es lange gedauert, weil das ist dann so ein bisschen wie in so einer langjährigen Beziehung. wenn man nicht loslassen kann, weil man aufgrund der Zeit zusammengewachsen ist. Also ich habe wirklich einen Trennungsprozess gehabt zu meinem Instagram-Account, bis ich im Januar gesagt habe, jetzt ist das soweit. Ich mache ihn, also ich lösche ihn nicht im Sinne von, er ist weg, sondern ich nenne ihn um in history.Sebastian Eisenbürger, damit man wirklich nachvollziehen kann, das war die Geschichte. So sahen die Posts vor 10 Jahren aus, so sahen sie bis Januar 2023 aus. Habe einen neuen aufgemacht, der jetzt 220 Follower hat. Und das Spannende ist eben, die Interaktionsraten prozentual sind krass gestiegen, weil natürlich durch die Anzahl der Follower, die viel kleiner ist, jeder einzelne Like ein viel höheres Gewicht hat. Das heißt, meine Relevanz ist viel größer. Und es bringt überhaupt nichts, und das betrifft alle Bereiche des Marketings, E-Mail-Marketing, Anzahl der Webseitenbesucher, diese Zahl nach oben zu schrauben, wenn die Zahl der Menschen, die das tun, was sie sollen, nämlich im E-Commerce einkaufen, auf Webseiten irgendeinen Button drücken, sich irgendwo eintragen, was herunterladen, was auch immer, oder eben bei Social Media Like drücken oder folgen oder kommentieren, wenn diese Zahl der Menschen nicht zunimmt. Also beschäftige ich mich doch lieber damit, diese Quote zu optimieren, und wir sind jetzt zurück bei der Aufmerksamkeitsspanne, die Menschen nicht mehr zu nerven mit meinen Inhalten, die sie sowieso nicht interessieren. Warum soll ich 10.000 Follower haben, wenn von denen 9.900 überhaupt nicht reagieren? Dann doch lieber 200 Follower haben, von denen 100 reagieren, das sind 50%.
Ja.
Und das ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Und dann denke ich an mich selber, vom Typ her, wie ich so drauf bin. Ich bin noch niemand, der eine Party veranstalten würde mit 100 Leuten. Ich bin der eine Party mit 15 Leuten, vielleicht 20 Leuten veranstalten würde. Weil da wird mir das zu viel. Da habe ich nicht mehr die Zeit, mich mit jedem zu beschäftigen. Ich mag das, in kleineren Gruppen unterwegs zu sein, nicht in Riesengruppen. Also warum 10.000 Leute in mein Wohnzimmer setzen, von denen ich 90% gar nicht kenne, die da irgendwie Sachen machen, die mir gar nicht passen, die meinem Wertesystem gar nicht entsprechen. Dann doch lieber eine kleine Runde haben von 200, die sich auch ein bisschen exklusiver fühlen, weil sie merken, es sind nur 200, ja, die auch ganz anders interagieren.
Aber deine Sichtweise, die du hast, ist cool, also gehe ich voll mit, haben echt die wenigsten. Also wir hatten ja heute das Thema über unser Instagram-Profil, dass ich halt wirklich auch eine Anfrage von einer Dozentin hatte und sie auf unsere Instagram-Zahl geguckt hat und hat gesagt, ihr seid aber klein. Und ich so, ja, klein, aber fein.
Ja, das sind so, wie soll ich sagen, es ist ja nicht so, dass ich mich direkt dafür entschieden hatte. Es gibt so einen Spruch, der heißt, gehabt haben, befreit vom haben wollen. Ich hatte die 10.000 Follower und habe den Reiz daran verloren. Ich wollte da ganz lang hinkommen, habe da Jahre für gebraucht. Und als ich da war, habe ich das eine Zeit lang genossen und habe dann gemerkt, irgendwie gibt mir das überhaupt nichts. Im Gegenteil, ich habe nur Druck verspürt, regelmäßig zu posten, mir zu überlegen, was wollen die alle so sehen. Und habe das auch sehr ungern gemacht, habe das Interesse und die Lust daran verloren. Habe dann das Glück gehabt, dass mein Team das aufrechterhalten hat und bin jetzt seit Januar in einer ganz Energie unterwegs. Das heißt, meine Posts sind anders. Ich schreibe wieder einmal die Woche einen persönlichen Post, den ich selber schreibe. Das gab es davor nicht. Da war das nicht automatisiert, aber eben von anderen Menschen kreiert, aus meinen Inhalten heraus.
Okay. Cool. Und das alles nur, weil du das wichtigste Tool aktiviert hast.
Weil ich da dranbleibe, ja. Und auch immer weiß, ich bin genauso anfällig für irgendwelche Dinge im Außen, Reizen, Manipulation, ob absichtlich oder unabsichtlich. Und ich diese Auszeiten brauche und inzwischen mein Körper mir auch schnell signalisiert, wenn ich dem nicht nachgehe. Also in 2 Wochen gab es diese Freitage zwar auch, aber nicht alleine. Da war ich immer in einer Gruppe unterwegs oder in einem ganz anderen Umfeld. Und da spüre ich nach den 2 Wochen, ich bin wie in einer anderen Welt. Also ich bin total, ich habe das Feedback bekommen, wie ein Schlafwandler unterwegs gewesen danach, weil ich gemerkt habe, ich brauche diese Zeit alleine. Ich habe mich wirklich am Tisch festgekrallt von wegen, ich muss jetzt hier raus, übertrieben gesagt.
Ja.
Und war dann froh, dass ich dann mal eine Stunde für mich hatte, dann sonntags, bevor es nach Frankreich ging. Habe die Zugfahrt heute hierher sehr genossen, weil ich einfach mal ein paar Stunden raus war, nichts hatte. Und wenn die Menschen ehrlich sind, ist es das, was ihnen fehlt.
Nichts.
Nichts, genau. Nur das zu verstehen, ist nicht so leicht.
Ja, das stimmt.
Weil ich danke dir sehr. Nichts ist einfach ganz oft nur nichts.
Ich hoffe, dass sich da jetzt ganz viele inspiriert fühlen.
Wir müssen mal einen Kurs machen, wo es einfach um nichts geht.
Ja.
3 Monate. treiben. Jeweils eine Stunde nichts.
Nichts. Ja, man hat ja dann auch so oft, also so geht es mir ja auch, das ein oder andere dann halt einfach ein schlechtes Gewissen.
Ja, das ist auch so komisch, oder?
Das, also ich habe schon das Bewusstsein, dass es Quatsch ist, auf jeden Fall. Bei mir hapert es dann halt noch immer in der Umsetzung, ne? Weil, also ich habe für mich halt festgestellt, ich muss etwas machen, um, na, wie so eine Art Daseinsberechtigung in Anführungsstrichen zu haben. Ich muss arbeiten, weil es muss halt. Ne?
Es gibt das da so eine so schöne Geschichte. Haben wir noch Zeit für?
Ja.
Vielleicht kennst du die auch. Da gibt es, ich weiß gar nicht, irgendwo aus dem Buddhistischen kommt die, glaube ich, wo so jemand zu einem Mönch kommt, der da ganz entspannt so in seinem Sitz sitzt und vor sich hat ein Tablett mit zwei Tassen und einer Teekanne. Und der Gast kommt zu ihm und hat so ein paar Fragen. Mhm. Und der Mönch guckt ihn an und sagt gar nichts und gießt Tee ein in beide Tassen. Und bei seiner Tasse sitzt er nochmal und gießt die Tasse quasi übervoll, sodass sie überquillt. Mhm. Dann fragt der Gast ihn, warum machst du das? Die Tasse ist total voll, die ist übergelaufen. Mhm. Und der Mönch gibt ihm zur Antwort, dass sie ihm schon ansieht, dass er total voll ist, dass er gar nicht in der Lage ist, Antworten aufzunehmen, die der Mönch auf seine Fragen haben könnte. Dass es darum geht, erstmal leer zu werden, um Raum zu schaffen, ja, für das, was da noch reinkommen könnte. Und wenn wir uns diese Nichtszeit nicht gönnen, den Raum mit uns alleine, haben wir gar nicht die Chance, leer zu werden, um mal Sichtweisen zu verändern, um was Neues aufzunehmen. Das ist immer so ein Abblocken von dem, was kommt, weil, zurück zu der Kurve mit der Aufmerksamkeitsspanne, die wird immer niedriger und die Anzahl der Botschaften werden immer mehr. Ja. Und da kommen wir nur raus, wenn wir uns zwingen tatsächlich. Disziplin, wie Sport.
Okay, ich glaube, das ist ein gutes Ende.
Sport.
Für den Podcast.
Ja.
Trainiert euch im Nichts.
Ja, ich könnte jetzt ewig weiterreden über das Training im Außen, das Training im Innen, dass beides Sport ist. Das eine sieht man halt anhand von Muskeln und vielleicht ein bisschen Bauch. Mhm. Das im Inneren sieht man halt nicht. Das spürt man oder halt auch nicht.
Und das ist halt auch so schön, das von innen.
Ja, man sieht es halt nicht an. Das hat so mit dem Ego nichts zu tun. Es gibt dir keinen Vorteil, wenn du in der Straße unterwegs bist. Keiner bewundert dich für dein Innen.
Also man ist sich selbst genug und man bewundert sich selber.
Ja, oder man hat ein gewisses Umfeld, wo diese Ausstrahlung spürbar wird, wo es erkannt wird.
Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag und viel Spaß beim Nichtsmachen.
Mhm, ganz viel Nichtsmachen.
Ganz viel.
Bis es erledigt ist.
Genau. Bis dann. Tschüss.